Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, herzlich willkommen zu Ausbruch, die Antirepressionswelle, hier auf 102,3 MHz, auf Radio Dreieckland oder im Livestream auf rdl.de, heute am 26.01.2020. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Studio ist heute für euch Conny. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich alle mitbekommen habt, regt sich gerade was im links unten Verbotsverfahren. Am kommenden Mittwoch wird das Verbot vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt und gestern am 25.01. fand in Leipzig dazu eine bundesweite Demonstration statt, auf der 1600 Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen das Verbot von links unten in die Medien zu demonstrieren. Mehr zu dem Verbotsverfahren hört ihr in unserem ersten Beitrag. Im Anschluss folgt dann ein Beitrag von Thomas aus der JVA Freiburg zum Thema Sinn und Unsinn gerichtlicher Klagen gegen Kneste. Des Weiteren haben wir ein paar Kurzmeldungen und Terminhinweise für euch. Genau, und auch wieder ein kleines, feines, GEMA-freies Musikprogramm für euch zusammengestellt.
Was passiert am 29. Januar vorm Bundesverwaltungsgericht? Was hat das mit autonomer Medienarbeit auf sich und wieso ist Verschlüsselung auch für Kommunikationspartnerinnen wichtig? Über diese Frage wurde sich auf dem Podium der Veranstaltung »Wir sind allerdings unten« am 16. Januar im Autonomes Zentrum KTS unterhalten. Eingeladen waren zwei autonome Medienaktivistinnen, aber auch Angela Furmaniak, Anwältin im Republikanische Anwältinverein, die Betroffene im linksunten Verbotsverfahren unter anderem vom Bundesverwaltungsgericht vertritt. Es folgt ein Mitschnitt der Veranstaltung. Angela erklärt uns, was am 29. Januar vom Bundesverwaltungsgericht passiert. Wenn du es noch nicht weißt, wer da klagt und angeklagt wird, erfährst du es gleich.
Und aber von Anfang an war der zentrale Teil, dieses Verbot an sich anzugreifen, also dagegen zu klagen. Da das Verbot vom Bundesinnenministerium verfügt wurde als Bundesbehörde, ist zuständig für die Klage gegen das Verbot des Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Deswegen sind wir gleich schon von Anfang an bei so einem ganz, ganz hohen Gericht. Das Verbot beinhaltet eine ganze Menge. Das Verbot beinhaltet einmal das Verbot der Seite, das Verbot der Weiternutzung des Logos, also dieses I mit dem rote I mit den Funkwellen drumherum und der Schriftzug links unten .indimedia.org. Und das Verbot beinhaltet auch die Beschlagnahme des Vereinsvermögens. Uns ging es aber von Anfang an darum, weil wir von Anfang an eben den Eindruck hatten, oder nicht den Eindruck, sondern fest davon überzeugt waren, dass das eine absolut politische Sache ist. Ne? Also es wurde mit links unten ein Medium verboten, das, ich würde sagen, das zentrale Informationsmedium der linksradikalen Bewegung in Deutschland war. Und für uns war es einfach wichtig zu sehen, dass wir dagegen vorgehen müssen. Einmal wegen der Sache an sich, also wegen links unten. Gleichzeitig hatten und haben wir auch noch die Befürchtung, dass wenn dieses Verbot so einfach durchkommt, dass möglicherweise dann eine ganze Menge andere Projekte dran sind. Also angefangen von indimedia.de, aber letztendlich auch alle möglichen Hausprojekte, Antifa-Gruppen und so weiter.
Als nächstes macht uns Angela in mehrere Punkte klar, worauf sich die Klage stützt. Das erste Punkt ist das Taschenspieltrick des BMIs.
Das Verbot wurde gestützt auf das Vereinsgesetz mit einem relativ simplen juristischen Trick. Das Bundesinnenministerium hat beschlossen, dass links unten ein Verein sein muss. Wenn es um einen Verein geht, dann gilt automatisch das Vereinsgesetz. Dazu muss man wiederum wissen, ein Verein ist nicht nur dann ein Verein, wenn er offiziell im Vereinsregister eingetragen ist und einen Vorstand hat und Mitglieder hat und regelmäßig Mitgliederversammlungen hat, sondern der Vereinsbegriff ist extrem weit. Da reicht jeglicher Zusammenschluss von mehreren Personen für längere Dauer zu einem bestimmten Zweck. Und das Bundesinnenministerium hat so argumentiert, die haben gesagt, es ist völlig klar, hinter links unten steckt nicht nur eine Person, das müssen mehrere Personen sein. Das ganze Ding läuft auch schon seit längerem, also längere Zeit. Und der bestimmte Zweck ist eben der Betrieb dieser Plattform und die Ermöglichung von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten, in dem da zum Beispiel Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht werden können. Also Verein. Und deswegen Anwendung von Vereinsgesetz. Wir sind aber der Auffassung, dass es nicht so einfach geht, weil nämlich es handelt sich bei links unten um, ja, im weitesten Sinne ein Medium, aber letztendlich um Presse. Es ging um eine Plattform, die Informationen verbreitet hat, die Informationen veröffentlicht hat, wo durchaus auch journalistische Beiträge stattgefunden haben. Zwar als Open Posting Form, also es war Forum, es war also klar, dass gibt eine technische Plattform und irgendjemand ist für die Technik verantwortlich. Aber diese Technik, die da zur Verfügung gestellt wird, die dient eben der Veröffentlichung von Meinungen, von Informationen und damit fällt es unter den Begriff der Presse. Wenn was unter den Begriff der Presse fällt, dann sind wir in ganz anderen Bereichen, dann sind wir nämlich plötzlich im Anwendungsfeld des Artikel 5 Grundgesetz, der die Meinungs- und die Pressefreiheit schützt. Und dann sind wir, weil die Meinungs- und die Pressefreiheit einfach ein sehr, sehr hohes Gut ist, dann darf nicht einfach, wie jetzt irgendwie ein popliger Hühnerzüchterverein, sowas verboten werden, sondern da gibt es sehr, sehr strenge Regelungen, um eben das aufrechtzuerhalten und zu ermöglichen, dass die Presse wirklich auch frei arbeiten kann. Und da wäre aus unserer Sicht es erforderlich gewesen, dass bevor jetzt es zu einem Verbot kommt, zunächst ein abgestuftes Instrumentarium zur Anwendung gebracht wird. Und dieses abgestufte Instrumentarium, das steht im Telemediengesetz. Wir sind der Meinung, weil eben hier Presse- und Telemediengesetz eigentlich hätte angewendet werden müssen, hätte das Vereinsverbot so nicht verfügt werden dürfen. Und vor allem nicht vom Bundesinnenministerium, weil Telemediengesetz wird ausgeführt von Landesbehörden, von den Landesmedienanstalten.
Das zweite Punkt ist die Begründung der Verbotsverfügung durch ein Bündel unverifizierbarer und echt zweifelhafter Informationen.
Ein zweiter wichtiger Argumentationsstrang ist, dass wir sagen, liebes BMI, ihr habt euch die falschen Leute rausgesucht. Ne? Ihr habt da mehr oder weniger willkürlich euch ausgedacht, wen ihr da angreift, wem ihr diese Verbotsverfügung zustellt. Und das funktioniert halt einfach auch nicht so ohne weiteres, weil nämlich die Informationen, die ihr da zusammengetragen habt, warum ausgerechnet die Leute, die von den Hausdurchsuchungen betroffen waren, links unten sein sollen. Diese Informationen, die habt ihr alle, und zwar so gut wie ausschließlich vom Verfassungsschutz. Die habt ihr nur durch nachrichtendienstliche Informationsquellen, Klammer auf, Spitzel insbesondere, Klammer zu. Und damit könnt ihr nicht einfach sozusagen wild durch die Landschaft rockern und wild irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern ihr müsst da schon ein bisschen mehr vorlegen, um einfach zu verdeutlichen oder klarzumachen, klarzustellen, warum ihr die Personen euch rausgesucht habt, die ihr euch rausgesucht habt.
Das dritte Punkt in der 90-seitigen Verbotsverfügung versucht das BMI durch einige wenige Artikel zu beweisen, dass die gesamte Medienplattform gegen Strafgesetze verstößt und die Verfassung zuwiderläuft.
Unsere Argumentation ist, das stimmt so schlicht und einfach nicht. Weil links unten waren eben nicht nur die 30 Beiträge, die sich das BMI da rausgepickt hat, sondern links unten war in den 10 Jahren, die links unten existiert hat, ungefähr 200.000 Beiträge plus zusätzlich noch, ich weiß nicht wie viele, Zehnhunderttausende an Kommentaren. Und das alles insgesamt macht diese Plattform aus. Und wenn man sich die Kommentare beispielsweise anguckt, dann war in den Kommentaren eben nicht nur pure Zustimmung zu irgendeiner Selbstbezichtigungserklärung, sondern da war ja ganz viel Kritik auch. Deswegen Kommentarschlacht trifft es ja tatsächlich auch. Da ging es ja munter hin und her. Da wurde sich gestritten, da wurde sich ausgetauscht und da wurde durchaus viel Kritik geäußert an bestimmten Aktionen. Also das heißt, wenn das auch dazugehört, dann muss das halt auch mit berücksichtigt werden. Und dann kann man mitnichten sagen, dass eben nur die Ermöglichung von irgendwelchen kriminellen Handlungen stattfinden sollte, sondern es sollte ja die Auseinandersetzung auch stattfinden sollen. Die Kritik daran, also genau das war links unten.
Wieso autonome Medienarbeit wichtig ist, erklären uns den Medienaktivistinnen.
Ja, einerseits eben eigene Medien tatsächlich nicht abhängig zu sein von den klassischen Medien, einfach aus dem Grund, dass man dann keine StellvertreterInnen braucht und die halt auch noch vielleicht Geld dafür kriegen, wenn wir jetzt an so Journalisten von Zeitungen denken, und ja, gleichzeitig halt einen größeren Einfluss zu haben, was wirklich auch berichtet wird. Das heißt ja eben, Medien von unten auch wirklich die Bewegung, die basisdemokratisch stattfindet, eben auch gleichzeitig zu repräsentieren und nicht wie in klassischen Medien auch oft gerne so ein sehr Aktivist als Person dargestellt, der ja so sich aus bestimmten Motiven engagiert und so eine Story draus gemacht wird, die dann auch immer ganz reißerisch persönlich dargestellt ist und das halt einfach auch oft nicht das darstellt, was die Bewegung dann tatsächlich eben ist, sondern das halt basisdemokratisch konsensfähig Gruppen sich engagieren und ihre Inhalte im Vordergrund stellen wollen und nicht ihre Person. Und da halt eben einen größeren Einfluss zu haben und halt auch sich dadurch schützen zu können vor Repressionen, wie in dem Fall von links unten, dass halt der Quellenschutz zum Beispiel nicht gewährleistet wird in manchen Medien oder Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden und man dadurch gefährdet ist, gerade wenn es halt auch um aktivistische Sachen geht, die eben nicht in der Legalität stattfinden. Also es braucht halt auch einen Ort, um so Informationen rausbringen zu können. Deswegen sind eigene Medien sehr wichtig.
Ja. Genau, also ich denke, gerade so die Silvesternacht in Leipzig, aber auch diverse andere Ereignisse irgendwie in den letzten Jahren haben immer gezeigt, dass es enorm wichtig ist, auch die eigene Geschichte irgendwie darzustellen, auch einen Gegenpol zu den normalen Medien in Anführungszeichen zu haben, um zum Beispiel auch eine andere Darstellung der Ereignisse gegenüber den als die Cops zu haben und das auch zu offensiv zu vertreten. Wird schwierig, wenn es kein großes Medium gibt, wo man selbst diese Informationen publizieren kann. Was du gerade schon angesprochen hattest, dass gerade auch bei linken Journalisten, die ja schon auch im Sinne der linksradikalen Bewegung auch berichten oder so, finde ich, ist es trotzdem aber ein enormer Unterschied mit dieser Bezahlung, weil das einfach Abhängigkeiten schafft. Also wenn jemand für diese Arbeit bezahlt wird, dann ist er auf diese Arbeit auch ein Stück weit angewiesen, um sein Lebensunterhalt zu verdienen, zu gestalten, und ist vielleicht dann auch nicht ganz so frei in der Auswahl oder wie er berichtet, als wenn das jemand völlig, sag ich mal, als autonome Medienarbeit gestaltet.
Ja, du bist ja auch abhängig dann von der Redaktion zum Beispiel oder genau. So, die dann halt vielleicht sagen, nee, wollen wir jetzt aber nicht so. Ja.
Ein weiterer Punkt ist, denke ich, auch, dass normaler Journalismus irgendwann an Grenzen stößt, sowohl in der Quellenarbeit als auch in der Publikation. Und da, denke ich, ist es durchaus auch auf jeden Fall wichtig und sinnvoll, dass zum Beispiel durch, wenn Leute irgendwelche Outings machen oder sowas, ja auch zur Medienarbeit gehört in dem Sinne, dass sowas auch veröffentlicht wird und dass es einen Ort dafür gibt.
Stuff. from separates the have from the have-nots. We're born in a system whether we like it or not, and the rules have been set by the technocrats. We must sell our labor to the capitalists to buy what we need to survive. I don't care if it's legal, cause it's legitimate. So don't take no picture. Don't take no picture. Don't take no picture. Don't tell no one we are looting. Direct action, instant satisfaction, we are looting. They got the goods, but we got the black goods. We're no criminals, we're just misunderstood. So don't take no picture. Don't tell no one we are looting. Politicians despise our underground redistribution. They say it's a crime, but we say it's class war. When you take from the rich and you give to the poor. War, war. In a Babylon. Class war. In a Babylon. And now the poor are getting richer, the rich get poorer. Looting unfolds, it subverses power. We reject the laws, we do what we want. We have no time to wait for a revolution. We want a taste of freedom. We want it now. And you're not a rich man either. So don't take no picture. Don't take no picture. Don't take no picture. Don't tell no one we are looting. Direct action, instant satisfaction, we are looting. They got the goods, but we got the black goods. We're no criminals, we're just misunderstood. So don't take no picture, don't tell no one we are looting.
Das Links-Unten-Verbot wurden unsere Medien nicht zum ersten Mal Ziel staatlicher Angriffe. Ein Beispiel dafür ist das Zeitschrift Radikal.
Also die Radikal wird ja um 75 in Berlin gegründet, war aber vom Projekt her teilweise sehr ähnlich wie zum Beispiel Links-Unten in die Media. Gab den Anspruch, dass diese Zeitung strömungsübergreifend war. Auch der inhaltliche Rahmen war recht ähnlich. Es ging um Debatten, Theorien, aber auch BekennerInnen schreiben oder allgemein Informationen aus der Bewegung. Ja, was ein wichtiger Punkt ist, die Menschen, die diese Zeitung radikal erstellt haben, haben das clandestin gemacht und aus dem Untergrund. Also da gab es auch Repressionen.
Ja, eben weil es halt Repression gab immer wieder. Also es hat sich auch gewandelt, dass im Laufe der Jahre die radikal von immer wieder von Repression betroffen war und halt von anderen Menschen gemacht wurde. Und ja, aus dem Grund vor allem, weil es halt auch eine sehr militante Zeitschrift und militante Inhalte dort vertreten waren und die natürlich auch von Seiten der Repressionsorgane so nicht stehen gelassen werden konnten und ja, immer auch von Überwachung betroffen.
Genau, also letztendlich schon zwei oder drei Jahre nach Erscheinen der Zeitung gab es die ersten Gerichtsverfahren da. 82 wurde dann das erste 129a-Verfahren gegen vermeintliche BetreiberInnen von oder Redaktionen der Radikal geführt. Man muss sich da vor Augen halten, dass das eine Zeitschrift war, die am Anfang eigentlich thematisch oder räumlich auf Berlin fokussiert war. Da gab es trotzdem irgendwie Wellen von teilweise 100 Razzien, 87 zum Beispiel. Kurz davor ist dann auch die Redaktion in den Untergrund gegangen und war nicht mehr quasi öffentlich erreichbar. Und nach 89 war die Zeitschrift dann letztendlich auch bundesweit oder hatte einen bundesweiten Fokus. Und da wurden dann, gab es weiterhin Razzien, also 95 gab es irgendwie 50 Razzien bundesweit. Und ist, ja. Was interessant ist, 96 war die Radikal sehr weit voran. Die sind schon ins Web gegangen und hatten ihre Ausgaben bei einem Hoster in den Niederlanden gehostet. Und schon damals hat die Bundesregierung diesen Hoster quasi per DNS-Sperren zensiert. Ja, das fand ich erstaunlich.
Wichtig für Medienaktivismus, aber auch für Aktivismus insgesamt, sind Sicherheitsstandards. Rechner und Daten verschlüsseln, Anonymisierungsdienste wie Tor und VPNs benutzen. Verschlüsselte Kommunikation ist dabei ein wichtiger Punkt.
In Bezug so auf Medienarbeit ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr Kontakt mit anderen Journalistinnen oder Journalisten habt, besteht auf einem verschlüsselten Kanal. Also es geht nicht nur darum, dass ihr abgehört werden könnt, sondern letztendlich kann auch die Gegenseite abgehört werden. Und nur weil die Person sich selbst als Journalist wahrnimmt oder Journalist ist oder Journalistin ist, würde ich auf keinen Fall darauf vertrauen, dass ich deshalb keine Verschlüsselung oder Schutzmaßnahmen treffen bräuchte.
Ja, also ich meine, oft haben die ja auch ein Interesse daran, dann die Story über eure Infos zu bringen. Deswegen ist es auch da wichtig, sich nicht auch von so hierarchischen Sachen unterbringen zu lassen, so nur weil die vielleicht Geld damit verdienen oder halt schon lange für irgendwelche Zeitungen oder sowas arbeiten, ist es trotzdem wichtig zu sagen, nee, das ist die Voraussetzung und das ist heutzutage auch, sag ich mal, schneller hergestellt als vor noch ein paar Jahren, wo jeder dann wirklich ein aufwendig aufgesetztes System brauchte, sondern mittlerweile gibt es ja auch viele verschlüsselte Kanäle auf unterschiedlichen Devices. Genau. Aber da halt auch gerade darauf zu beharren, dass ein Quellenschutz, der ja eigentlich auch, sag ich mal, in klassischen journalistischen Kreisen Standard sein sollte, aber dass der halt explizit wichtig ist und eingehalten werden muss und nicht aufgekündigt werden kann aufgrund von irgendwelchen Zwängen.
Ja. Und wenn man es nicht oft genug sagen kann, verschlüssel die Geräte und verschlüssel die Backups.
Es ist den Repressionsbehörden immer noch nicht gelungen, den verschlüsselten Geräte zu knacken, die im links unten Verbotsverfahren aus Freiburg mitgenommen wurden. Auch Angela bestätigt, Verschlüsselung lohnt sich. Das Links-Unten-Verbot hat uns aber auch mehr gezeigt. Wichtig ist, sich immer wieder darauf vorzubereiten, dass Repression kommen könnte und die gute alte Regel Anna und Arthur, halten's Maul, nicht zu vergessen. Dann bleibt noch
die zweite Erfahrung oder dritte Erfahrung eigentlich, die man, glaube ich, aus dem Links-Unten-Verfahren einfach auch ziehen kann. Natürlich müssen linke, linksradikale Aktivistinnen damit rechnen, dass sich nicht nur die Polizei für das interessiert, was so passiert, sondern insbesondere natürlich auch Nachrichtendienste, also Verfassungsschutz vor allem. Und der Verfassungsschutz, der arbeitet halt tatsächlich, ja, letztendlich so oldschool, wie man sich das vorstellt, der arbeitet halt überwiegend mit menschlichen Quellen, sogenannte Spitzel. Also es ist einfach so, auch im Umgang untereinander, wenn ihr euch in Gruppierungen organisiert, wenn ihr mit mehreren Leuten was zusammen macht. Ich glaube, da kann man jetzt den ganzen Abend füllen, wie man da umgeht. Man wird es nicht vermeiden können, mit Spitzeln konfrontiert zu sein und damit konfrontiert zu sein, dass der Geheimdienst einfach über Spitzelinformationen abzieht. Und deswegen ist so ganz, ganz wichtig zu schauen, wie schafft man Vertrauen untereinander, wie kann man auch sicher gehen oder weitgehend sicher gehen, dass man sich auch tatsächlich vertrauen kann. Und dann aber immer die Gratwanderung zu schaffen, nicht in komplette Paranoia zu verfallen und nicht jedem einfach nur zu misstrauen. Das wäre ja der ganz falsche Weg.
Und zum Schluss noch die Erwartung der zwei Medienaktivistinnen, aber auch die von Angela vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes.
Wir haben es geschafft, dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Wir hatten ziemlich viel Widerhall in den, sage ich mal, auch durchaus bürgerlichen Medien. Also das Verbot wurde wahrgenommen, das Verbot wurde diskutiert und es haben sich sehr viele Kreise, die ansonsten jetzt eher nicht so nah sind mit linksradikaler Szene, haben sich ein Stück weit auch solidarisiert, weil das Verbot eines Mediums, das Verbot von Presse, das ist ein Thema. Das ist auch ein Thema weit über die linke Szene raus. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und eben auch diese Diskussion öffentlich führen zu können, kann es sein, dass das Bundesinnenministerium mit erfundenen Beweismitteln, mit einer gewillkürten Rechtsgrundlage einfach mehr oder weniger, wie es Ihnen gerade so in den Kram passt, aus klar politischen Gründen ein unbequemes Medium verbietet.
Also ich bin sehr gespannt, wie das Verfahren ausgeht. Ich finde es sehr bemerkenswert, gerade in den letzten Wochen, wie die Mobilisierung nach Leipzig abgelaufen ist. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Demonstration, die große, am 25. Am Samstag, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich was sagen kann zu, was ist danach. Also ich glaube, es ist schon mal ein Riesenzeichen gesetzt worden, in der Szene selber, Zeichen zu links unten. Und das finde ich ein schönes Bild. Und das bleibt ja bestehen, je nachdem, wie es ausgeht.
Ja, und dazu kommt, also ich finde auch, das Thema ist hochgekommen, aber besonders halt auch in der Linksradikalen ist es präsent und wird diskutiert. Das hatte ich so vor 2,5 Jahren nicht so stark das Gefühl. Jetzt habe ich das Gefühl, kommt da sehr viel. Und das könnte eventuell ja auch sein, dass wenn sich richtig viele Leute damit auch beschäftigen, dass es auch neue Projekte gibt und es vielleicht auch neue Sachen gibt oder dass zumindest Menschen sich damit beschäftigen. Bei dem Verfahren selbst habe ich eher Bedenken, wenn das negativ ausfällt, habe ich einfach ein Stück weit Angst, dass das auf andere Projekte, andere Blogs, auch kleinere Seiten eventuell angewendet wird.
Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle, hier auf Radio Dreieckland 102,3 Megahertz. Der Song, den wir zwischen dem Beitrag gespielt haben, war von der Anti-National Bus Crew aus Hamburg. Und wir machen auch gleich weiter mit ein bisschen Musik. Und zwar hört ihr jetzt den neuen Song von Thea Wufer, Kurz vor dem Sturm.
Algorithmen rechnen aus, übermorgen Überfall im Brennpunkt, Zuckerbrot, Social Bot, Pfefferspray und Gummischrot, THWFer eine drohende Gefahr, qua Definition hier auf dem Grundrechte-Bazar. Die Gewalt kommt vorhin ins selben schwarzer Block mit weißen Helmen, kümmert ihr euch besser mal um die eigenen braunen Zellen, denn sie tragen Kriegswaffen und rüsten auf. Die Entrüstung, die bleibt aus. Ihr lasst den Dingen ihren Lauf. Und dann 40% für die AfD. Wer hat dann das Kommando und wer trinkt weiter Tee? Ihr baut auf dieser Angst eine Festung für uns auf. Die Tücher und die Zäune hoch, so viele gehen drauf. Der steige dein Ketten und wär in den Knast. Wie viele Facetten der Norm angepasst, seid ihr noch zu retten? Zieh die Mauern höher an euer Palast. Ich schau die goldene Turm auf die goldenen Uhren. Es ist 13.12 Uhr und alles in Spuren. Da braut sich was zusammen, es ist kurz vor dem Sturm. Da braucht sich was zusammenlassen, kurz vor dem Sturm. Wir bleiben ungehorsam, nicht weiter reglos. Tanzen uns die Straßen frei zu Blaulicht und zu Pyros. Unkontrollierbar gegen Bullenstaat und Faschos. Wir setzen alles neu für das letzte bisschen Chaos. Wir bleiben ungehorsam, nicht weiter reglos. Tanzen uns die Straßen frei zu Blaulicht und zu Pyros. Unkontrollierbar gegen Bullenstaat und Faschos. Wir setzen alles neu für das letzte bisschen Chaos.
Hast du schon mal versucht, deine Polizisten anzuzeigen? Tja, wie soll's noch gehen, wenn sie ihre Dienstnummern nicht zeigen? Ihren Namen verschweigen und vermummt bis unterm Helm. Und fragst du weiter nach, dann gibt's eben Schellen oder so. Wer hier die Guten und die Bösen sind? Tja, was soll die Frage? Spielen Räuber und Gendarmier nach politischer Lage. Geht nicht um gut oder schlecht, sondern die politische Agenda. Und die Frage, die sich hier stellt, in welche Richtung wird sie sich ändern? Und ihr seid ja auch nur Menschen und genau das ist das Problem. Will mit Menschen doch nicht die Rechte geben, mit der MP um den Block zu gehen. Wenn sie verdächtig finden, mitzunehmen, Ladendiebstahl in die Gesa. Ein Gefahren, du der Täter, kommst am Morgen raus, Fresse grün und blau. Wer passt hier eigentlich auf die Aufpasser auf? Hast du schon mal versucht, einen Polizisten anzuzeigen? Egal, wer da so dabei war, plötzlich sind da 20 Zeugen, die seine Unschuld bezeugen. Mächtig Kopfgeist beweisen und Straftaten erfinden und sie dann dir zuschreiben.
Oh, diese edlen weißen Ritter, checken die Daten ohne Richter. Doch nur im Erstfall, das ist sicher. Ja, frag Helene Fischer.
Wir bleiben ungehorsam, nicht weiter reglos. Tanzen uns die Straßen frei zu Blaulicht und zu Pyros. Unkontrollierbar gegen Bullenstaat und Faschos. Wir setzen alles neu für das letzte bisschen Chaos. Wir bleiben ungehorsam, nicht weiter reglos. Tanzen uns die Straßen frei zu Blaulicht und zu Pyros. Unkontrollierbar gegen Bullenstaat und Faschos. Wir setzen alles neu für das letzte bisschen Chaos.
Ja, okay, wir machen jetzt weiter mit dem Beitrag von Thomas, den er uns aus der JVA, aus der Sicherungsverwahrung zugesendet hat. Thomas kann leider nicht hier sein, deswegen werde ich das einfach in seinem Namen für euch verlesen. Ja, herzliche und solidarische Grüße zum Jahresbeginn 2020, auch wenn der nun schon ein paar Tage zurückliegt. Ich möchte heute zu Anfang mit drei Kurzmeldungen beginnen. Danach folgt ein etwas längerer Text zu Sinn und Unsinn von gerichtlichen Klagen im Knast. Hier also die Kurzmeldung. Zum einen zur Silvesterdemo vor der Justizvollzugsanstalt Freiburg, zum anderen zu einem Aufruf, in welchem die Abschaffung der Gefängnisse gefordert wird. Und drittens möchte ich auch hier aus dem Knast nochmal auf die Veranstaltung zu links unten hinweisen, auf die die Ausbruchredaktion ihrerseits schon aufmerksam gemacht hat. Knastdemo in Freiburg. Am 31. Dezember fand ja wieder eine Silvesterdemo statt. Zu hören bis in den hintersten Winkel der Anstalt, auch hier, wo ich lebe, in der Sicherungsverwahrung. Von dieser Stelle aus deshalb herzliche Grüße an die Veranstalterin und all jene, die um 18 Uhr am letzten Tag des Jahres hier vor Ort waren. Die Grußbotschaften verlasen, Feuerwerk zündeten und durch lautstarke Beiträge den Menschen hinter den Gittern ein kämpferisches Signal gesendet haben. Aufruf zur Abschaffung der Knäste online im Netz. Seit wenigen Monaten findet sich auf der Seite des Strafvollzugsarchivs www.strafvollzugsarchiv.de ein Manifest. Ein Aufruf zur Abschaffung der Knäste. Getragen wird der Aufruf von Fachleuten aus dem Bereich des Strafvollzugs, aber auch sonstigen Privatpersonen und ehemaligen wie gegenwärtigen Gefangenen. Absicht ist es, die Idee von einer Welt ohne Gefängnis mit Leben zu erfüllen und immer mehr aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Über weitere Unterstützerinnen-Unterschriften wie auch die Verbreitung des Textes freuen sich die Initiatorinnen. Prozess um Verbot von links unten. Für gefangene Menschen bedeutete der staatliche Angriff auf die Betreiberin und das Verbot der Plattform links unten einen herben Schlag. Denn links unten war auch für Gefangene eine wichtige Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. Egal wie der Prozess nun ausgehen wird von dem Bundesverwaltungsgericht, wichtig ist die Solidarität für die Betreiberinnen. Die Veranstaltungen und Demos sind wichtig, damit diejenigen, die den staatlichen Angriffen ausgesetzt sind, erleben, dass niemand alleine gelassen wird. Außerdem wird so auch ein Signal an die staatlichen Organe gesendet. Angriffe durch sie werden nicht ohne Antwort bleiben. Das waren die Kurzmeldungen und wie schon angedeutet, soll es jetzt um Sinn und Unsinn von gerichtlichen Klagen gegen Knäste gehen. Seit 1977 gibt es ein eigenes gerichtliches Verfahren, um gegen Maßnahmen einer Haftanstalt vorzugehen. Klagen können die Gefangenen selbst, aber auch Außenstehende, wenn sie von Maßnahmen einer Anstalt betroffen sind. Zum Beispiel, weil ein Brief von ihnen an einen gefangenen Menschen konfisziert worden ist. Das Verfahren selbst ist erstmal ziemlich einfach ausgestaltet. Im Grund reicht ein simpler Brief an die zuständige Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes. Hier vor Ort wäre das also Freiburg. Anwaltliche Hilfe ist also nicht nötig. So einfach sich das auch anhört, viele Gefangene scheitern einfach schon daran, denn die Quote derer, die eine Schreibschwäche haben, ist hoch und ebenso trifft es Migrantinnen und Migranten, die die deutsche Sprache eben nicht beherrschen. Ich selbst sitze seit Sommer 2013 in der JVA Freiburg und habe Dutzende Klagen gegen die Anstaltsleitung eingereicht und in über 100 Verfahren auch gewonnen. Selbstverständlich habe ich auch diverse Verfahren verloren. Denn wie so oft ist vieles Ansichtssache oder eine Frage der Auslegung von Vorschriften. Um mal ein Bild zu verwenden, ein Knast ist wie so ein Riesentanker auf dem Ozean. Einmal in voller Fahrt ändert er seine Richtung nicht so schnell. Und gerichtliche Klagen sind meist nichts mehr als Mückenstiche gegen die dicken Steilwände des Tankers. Ziemlich wirkungslos. Manche Erfolge lassen sich aber schon sehen. Zu denken wäre an den erfolgreichen Kampf gegen exorbitante Stromkostenerhöhung vor ein paar Jahren. Die Gefangenen hier müssen für ihre Elektrogeräte Stromkosten zahlen. Und eines Tages gingen die mal so richtig in die Höhe. Beispielsweise mussten plötzlich 2,50 Euro im Monat für den Wasserkocher gezahlt werden. Nach mehr als 3 Jahren Klagemarathon stand dann am Ende die Kostenfreiheit für den Wasserkocher. Und auch die sonstigen Stromkosten gingen merklich runter. Wenn arbeitslose Strafgefangene weniger als 40 Euro Taschengeld im Monat bekommen, aber über 10 Euro im Monat alleine für Stromkosten zu zahlen hatten, machte sich das doch im Geldbeutel bemerkbar. Um sich kleinere Freiräume zu erstreiten, ist das Instrument durchaus nützlich. Auch wenn nichts Revolutionäres zu erwarten ist. Aber immerhin ist es eine Möglichkeit, sich zu wehren. Wer aber vom Rechtsweg Gebrauch macht, gilt schnell als Querulant. Ganz gereizt reagiert zum Beispiel der Leiter der Sicherungsverwahrung, Herr G. Sie wollen mir drohen, pflegt er zu fragen, wenn Insassen es wagen, darauf hinzuweisen, sie könnten sich auch ans Gericht wenden. Ich finde diese Reaktion spannend. Denn wer so ein reformistisches Instrument wie eine gerichtliche Klage nutzen will, der wird alleine dadurch schon suspekt aus Sicht der Anstalt. Oder er wird pathologisiert. Wer zu oft vor Gericht zieht, der will doch nur Macht ausüben. Der will doch nur das Personal kontrollieren und steuern. So die Meinung von Gutachtern. Da zählt es dann nicht, dass Gerichte die Klagen für begründet erachten. Es wird schlicht zu einem krankhaften Störungsbild erklärt, wenn sich Insassen nicht widerspruchslos alles gefangen lassen. Wenn mich Mitgefangene fragen, ob sie sich wehren sollen, dann versuche ich immer, ihnen auch diese Gefahren deutlich zu machen. Manchmal wollen sie mir sowas dann gar nicht erst glauben und sind dann umso empörter, wenn sie genau diese Reaktion erfahren. So wie Herr J. Wer es binnen eines Jahres wagte, 3 Beschwerden einzureichen, unterstellte ihm der Gutachter eine beginnende paranoide Persönlichkeitsstörung. In einem der 3 Verfahren hatte das Oberlandesgericht übrigens eine Entscheidung der JVA Freiburg beanstandet und aufgehoben. Angesichts einer schlagkräftigen, solidarischen Begleitung durch Menschen von vor den Mauern bleibt Gefangenen jedoch nicht viel übrig, wenn sie sich wehren wollen. Sie könnten einen Hungerstreik machen, aber sowas ist nur in wirklich existenziellen Dingen wirklich sinnvoll. Sich gewaltsam zu wehren ist auch nicht zielführend. Mensch wird schlicht in Einzelhaft gesperrt, verlässt künftig die kleine Zelle nur noch in Handschellen und Fußketten. So bleibt noch die Einreichung von Beschwerden und gerichtlichen Klagen. Aber all den sogenannten Kurzzeitstrafgefangenen, die vielleicht 2 oder 3 Jahre in Haft verbringen, ihnen nutzt auch der Rechtsweg nicht viel. Denn oft heißt es warten, warten, warten. Ein Gerichtsbeschluss in 9 oder 12 Monaten, vielleicht aber auch erst in 2, 3 oder noch mehr Jahren, lässt nämlich viele resignieren. Kürzlich hat es allerdings Herr S. geschafft, aus dem geschlossenen Vollzug der Strafhaft eine Ausführung gerichtlich faktisch zu erzwingen. Mehrfach lehnte die Anstaltsleitung in Freiburg eine solche Ausführung ab. Er klagte jedes Mal dagegen vor Gericht. Jedes Mal hob das Gericht die Entscheidung auf. Im Dezember bekam er dann endlich die begehrte Ausführung. Aber das ist ein Einzelfall. Denn zum einen war er bereit, den Kampf aufzunehmen. Zum anderen traf seine Klage auf Richterinnen, die doch recht zügig eine Entscheidung fällten. Und dann gibt es noch das Instrument der Zivilklagen gegen das Land. Dort fordern Gefangene dann eine Geldentschädigung oder Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzungen begangen vom Knastpersonal. In meinem Fall wird die 2. Zivilkammer des Landgerichts Karlsruhe am 28. Januar öffentlich über meine Klage verhandeln. Es geht um Schadensersatz wegen der teuren Kosten für die Knasttelefonie. Das seit 5 Jahren anhängige Verfahren kommt jetzt in sein entscheidendes Stadium. Wie man sieht, ist auch hier Geduld nötig. Schnell geht vor Gerichten heutzutage kaum etwas. Das schreckt dann oft jene ab, die bereit wären, sich zumindest vor Gericht zu wehren. Sich jedoch gar nicht zu wehren, das ist aus meiner Sicht keine vernünftige Haltung. Thomas Meyer-Falk. Ja, vielen Dank, Thomas. Und an dieser Stelle liebe Grüße hinter die Knastmauern. Vielen lieben Dank für die Einblicke, die du uns zusendest. Wir erleben das als sehr, sehr bereichernd, dich hier in der Ausbruchredaktion mit dabei zu haben. Wir machen weiter mit ein bisschen Musik und zwar von Jesse Williams, Back to Earth.
Windows like the linings of a tent, studying the shadows on the walls while they're in bed, and they dream up demons every night before they go to sleep, and tell their folks about the horrid futures they had seen. But before the word could spread, a cloud emerged and blew them back to earth. And even as an adult, I'm still haunted by the sounds of the footsteps in the hallway and the sirens of the town. And I hold on to this blanket like I really wish it would bring me back into the innocence of childhood. But before the word could spread, a cloud emerged and blew me back to earth. know it gets lonely in the world when you've got nowhere to go and you're waiting on a miracle. And you know it gets lonely in the world when you've got nowhere to go and you're waiting on a miracle. The twilight creeps its way across the blinds that blind my room, dances on my ceiling like a sky full of balloons. And I try to trace its outline with the crumbling stucco pane, and grasping hopes to grip a ride into a different age. But before the word could spread, a cloud emerged and blew me back to earth. You know it gets lonely in the world when you've got nowhere to go and you're waiting on a miracle. And you know it gets lonely in the world when you've got nowhere to go and you're waiting on a miracle.
Kurz gemeldet. Luik gibt Statement zu seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft. Am 18.12.2019 wurde unser Freund und Gefährte Luik nach 16 Monaten Untersuchungshaft endlich wieder freigelassen. Dabei muss er mehrere Auflagen einhalten: eine Meldeadresse in Hamburg haben, sich montags und donnerstags bei der Hamburger Polizei melden, als Baumpfleger arbeiten, seine Papiere und seinen Pass beim Gericht hinterlegen, gerichtliche Ladungen nachkommen, keine Straftaten begehen. Am 12. Januar meldete er sich zu Wort und beschreibt die schlimmen Verhältnisse in der Untersuchungshaftanstalt Holsten-Glasis. Auch geht er nochmal auf das von ihm angekündigte Statement ein, das er vor Gericht halten will. Im November vergangenen Jahres, rund ein Jahr nach Prozessbeginn, schlug ich vor, eine Erklärung abzugeben, unter der Bedingung, dass sie öffentlich zugelassen würde. Die Richterin hatte erst verkündet, dies sei möglich, änderte dann jedoch ihre Meinung, weil es gesetzlich nicht möglich sei, die Öffentlichkeit für eine bestimmte kurze Zeit auszuschließen. So kommt es, dass von mir noch keine Deklaration kam, trotz knapp 50 Verhandlungstage. Die letzten Verhandlungstage zum Ende des Prozesses müssen öffentlich sein. Bedingte Gedankenfreiheit. Nun bin ich also draußen und frei, mich auszudrücken. Doch diese Freiheit ist auch theoretisch und an Bedingungen geknüpft. Es fehlt weder an Lust noch an Dingen, die gesagt werden müssten. Doch angesichts dessen, was das Gericht von mir erwartet, ist es eine Illusion zu denken, ich könne mich frei ausdrücken. Auch in diesem Bereich bleibt meine wiedererlangte Freiheit sehr relativ. Den ganzen Beitrag von Luik findet ihr auf unitedwestand.noblogs.org. Hungerstreik in Leipzig beendet. Seit Silvester sitzen nun noch zwei Menschen in Untersuchungshaft in Leipzig. Eine Person wurde bereits im Schnellverfahren zu 60 Arbeitsstunden und 6 Monate auf Bewährung verurteilt. Er entschuldigte sich beim Polizisten, welcher gerne mal mit Nazi-Hools den Ballermann aufmischt, dass er diesem eben ein Bein gestellt hatte. Bis zum 23. Januar saß auch Nestro in Untersuchungshaft. Er wurde einen Tag vor seiner Haftprüfung freigelassen. Dem vorausgegangen war ein 6-tägiger Hungerstreik. Seit dem 17.01.2020 befinde ich mich im Hungerstreik, um auf die sinnlose und an den Haaren herbeigezogenen Untersuchungshaftgründe aufmerksam zu machen. Es macht mich wütend, wie die Obrigkeit, Richter und auch Staatsanwaltschaft uns ausnutzt, um ihr Handeln zu rechtfertigen.
Sie verdrehen mit ihrer Macht das Recht, verstoßen gegen geltende Grundrechte, um uns in die Knie zu zwingen. Ich werde mich nicht beugen und ihren Terror hinnehmen. Sie werden mich nicht brechen, um mich dann ihren Lügen zu unterwerfen. Mein Ziel ist die Freilassung aller drei seit dem 01.01.2020 in Untersuchungshaft Sitzenden bis zu einer Fernverhandlung, um unsere Unschuld zu beweisen. Anarchistische Grüße und ein fettes Dankeschön an die Leute, die uns Kraft geben und uns solidarisch zur Seite stehen. In Liebe und Aufrichtigkeit, Nestro. Zwei weitere Menschen sitzen immer noch in Untersuchungshaft. Mehr Infos gibt es beim Solidaritätskomitee 31.12. unter dievomkreuz.noblogs.org. Dabei sehen wir keine Möglichkeit zur Kooperation mit den Behörden, da diese qua Existenz nie VertreterInnen unserer Interessen sein können. Für uns bedeutet das konkret keine Aussage, keine Entschuldigung, keine Herausgabe von Informationen. So das Solidaritätskomitee 31.12. Links unten Archiv online. Die einzigen Archive der Bewegung haben die Bewegungen selbst hervorgebracht und niemand wird unsere Geschichte erzählen, wenn wir es nicht selbst tun. Darum entscheiden wir uns jetzt, diese 10 Jahre Bewegungsgeschichte wieder zugänglich zu machen. Kein Staat und keine Polizei kann uns daran hindern. Das Internet vergisst nicht. So aus einem Kommuniqué zur Veröffentlichung des Links-Unten-Archiv am 16. Januar 2020. Alle Beiträge, die auf linksunten.indimedia.org erschienen waren, sind als statische Webseite endlich wieder verfügbar. Danke für die geile Arbeit. Finden könnt ihr das Links-Unten-Archiv zurzeit unter linksunten.archive.indimedia.org, linksunten.tachanka.org und auf linksunten.miros.autistici.org. Es wird dazu aufgerufen, das Archiv herunterzuladen, zu spiegeln und so vor staatlicher Zensur zu schützen.
So, dann haben wir jetzt noch ein paar Terminhinweise für euch. Und zwar findet am kommenden Samstag, den 2.1. um 16 Uhr am Bertholdsbrunnen eine Versammlung in Reaktion auf die Verhandlungen zum Links-Unten-Verbot statt, um ein Zeichen gegen Rechtsruck, Zensur und Repression zu setzen. Kommt also zahlreich, die Veranstaltung wird dementsprechend ausfallen, je nachdem wie die ersten Anzeichen des Verhandlungsausgangs so aussehen werden zu dem derzeitigen Zeitpunkt. Ja, es gibt des Weiteren Aufrufe zur solidarischen Prozessbegleitung. Und zwar einmal im Zuge eines Prozesses zur Besetzung der Grundramstraße 44. Da findet eine Verhandlung am 28.01. um 8 Uhr statt. Des Weiteren wird aufgerufen, einen Prozess gegen Pius Brüder Gegnerinnen solidarisch zu begleiten. Dieser findet am 3. Februar um 10 Uhr am Amtsgericht Freiburg statt. Ja, des Weiteren, wenn ihr Probleme mit der Polizei oder Repression habt, dann seid ihr damit auf keinen Fall alleine gestellt. Ihr bekommt Hilfe und Beratung beim Ermittlungsausschuss und zwar jeden Montag von 19 bis 20 Uhr in der KTS in Freiburg. Und auch die Rote Hilfe Freiburg steht euch ebenfalls unterstützend zur Seite, wenn ihr Probleme mit Repression bekommt. Ja, zum Abschluss machen wir jetzt noch ein bisschen Musik und zwar von The Bell Roses No Border. Getting all my things and left, headed for the border, get away.
make it over there just as one. And I was walking till my feet were bleeding, so I tossed my shoes right in the sand. Now tell me who tell me who, what was I supposed to do?
Ja, das war es jetzt auch schon mit Ausbruch der Antirepressionswelle. Der Jingle will immer zwischenrein. Ja, genau, das war es mit Ausbruch der Antirepressionswelle eurer Sendung hier auf RDL rund um die Themen Repression und Aktivismus jeden vierten Sonntag im Monat. Alle unsere Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf rdl.de. Und wiederholt wird die Sendung live am jeweils darauffolgenden Montag um 11 Uhr. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, auch gerne eine E-Mail schreiben, und zwar an ausbruch@rdl.de. Und die nächste Sendung ist dann am 23. Februar. Ja, wir sind ganz gespannt, wie das Verfahren zum Links-Unten-Verbot am Dienstag ausgehen wird. Und werden euch hier auf RDL auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, das Verfahren ist nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Genau, ja, dann passt auf euch auf, lasst euch nicht erwischen und einen guten Wochenstart. Und weil er immer zwischenrein wollte, jetzt zum Abschluss nochmal unser Jingle.
Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Hier nochmal was von der Anti-National Bus Crew Demolition.